Amen. Liebe Freunde, heute ist Volkstrauertag. Da denken viele Menschen an die Toten, gerade in den Kriegen in unserem Land. In Bayern besteht sogar Tanzverbot. Es ist auch der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr und der hat ein ganz bestimmtes Thema, dem ich mich stellen möchte. Das Thema lautet das Weltgericht. Und auch der Wochenspruch weist ja ganz in die Richtung. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ich möchte das Thema Weltgericht unter einem ganz speziellen Aspekt betrachten. Nämlich die Frage, was wird mit den anderen, mit denen, die keine Christen sind? Ich finde es eine spannende Frage, die habe ich in meinem Dienst immer wieder gestellt bekommen. Ein Freund von mir, der vor einigen Jahren Christ geworden ist, dessen Mutter starb vor einiger Zeit an Krebs. Und der Freund kam zu mir und fragte mich, was ist jetzt mit meiner Mutter? Sie war ihr Leben lang Atheistin und hat nie die Kurve zum Glauben gekriegt. Die war bis zuletzt verhärtet in ihrem Atheismus. Keine Chance. Was ist mit ihr? Ist sie jetzt für immer verloren? Und überhaupt die Frage, die uns bewegt, was ist mit den anderen? Mit den Menschen ohne Glauben? Ich meine, wir lieben Menschen. Wir machen uns Sorgen um sie. Wir wollen, dass alle in den Himmel kommen. Aber was ist mit denen, die keine Christen sind? Unsere Freunde, vielleicht unsere Eltern oder unsere Kinder, unsere Vorfahren, was ist mit denen? Oder ganz weit ausgedrückt biblisch, was ist mit dem Heil von Abraham und Sarah im Alten Testament? Was ist mit denen, die ohne Schuld Christus nie kennengelernt haben? Gehen die verloren? Und was ist mit denen die Kirche durch ihr Versagen den Zugang zum Jesusheil verschüttet hat? Ich meine, wissen wir ja alle, es ist ja genug Unfug in der Geschichte passiert. Das Christentum ist für viele unglaubwürdig geworden und sie sagen, nee, hör mal auf mit Christentum. Gehen die verloren? Ich möchte diese Frage nicht frei philosophisch beantworten, sondern von der Heiligen Schrift her. Was sagt die Heilige Schrift? Was lehrt die Bibel? Was lehrt unsere christliche Tradition? Und da habe ich einige interessante Texte. Also es gibt heute mehrere Predigttexte. Der erste ist der Christushymnus aus dem Kolosserbrief. Er heißt deswegen Christushymnus, weil Paulus zitiert ihn. Er hat ihn bereits vorgefunden. Das war schon ein Psalm, ein Gebet der Urgemeinde, was die Urgemeinde gebetet hat. Also ganz, wir sind da ganz nah am Urchristentum dran. Dort heißt es, denn in Christus wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch Jesus Christus. Jesus ist für alle gekommen. Er möchte, dass sich alle versöhnen lassen. Und er ist für alle gestorben und auferstanden. Das ist ein zentraler Gedanke in der Bibel. Und wenn man einmal in der Konkordanz nachschaut, unter dem Wort alle, wird man merken, welche Bedeutung dieses Wort alle hat. Also früher, die Älteren unter uns, die haben die Konkordanz, wenn sie eine haben, noch als Bibel. Ich gucke im Computer nach, da gibt es eine Seite, das heißt Bible Server, da gibt man dann ein Wort ein, wie alle, und da hat man alle Bibelstellen, in denen das Wort alle auftaucht. Und dann merkt man, dass dieses Wort in der Heiligen Schrift wahre Orgien feiert. Gleich im Leihnachtstext Titus 2, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Oder Römer 11, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Gott will alle. Es ist nicht so, dass er einige nicht will, weil sie die falsche Religion haben, zur falschen Rasse gehören oder einfach nur dumm sind. Er möchte sie befreien, erlösen. Und dieses Alle führt uns aus der Enge heraus und aus der Kleinkariertheit. Das Wort Alle hat mich also in diesen Tagen beschäftigt. Und ich habe dann mal in verschiedenen, wie man das so macht als Theologe, in verschiedenen Wörterbüchern nachgeguckt, was bedeutet denn eigentlich das Wort Alle? Und ich habe es herausgefunden. Das Wort Alle bedeutet alle. Also keiner ist ausgeschlossen. Gott will alle Menschen zurück. Wir Menschen sind von Gott entfremdet. Das alte Wort dafür heißt Sünde. Wir leben in Entfremdung von Gott und von unserer Bestimmung. Und da hat Gott eine Riesenaktion gestartet. Zuerst erwählte er sich ein Volk. Und aus diesem Volk stammt der Messias. Und der Messias lebte unter uns, zeigte uns die Liebe Gottes und starb schließlich als Verbrecher am Kreuz, um uns zu zeigen, Gott will eine Freundschaft mit uns. Er will uns zurückhaben. Und Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Und der auferstandene Jesus sagt seinen Jüngern und er sagt es seiner Kirche, also auch dir und mir, nun seid ihr die, die es allen sagen sollen, dass Gott alle will. Und dazu gibt er den Heiligen Geist als Dienstausrüstung, damit wir hingehen und allen sagen, Gott will alle. Gott möchte dich. Gott möchte eine Freundschaft mit dir. Das ist unser Auftrag. Lasst euch versöhnen mit Gott. Alle sind gerufen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Alle, die sich auch versöhnen lassen. Und dann gibt es sozusagen in der Bibel so einen ganz, ganz großen Bogen. Also wir wollen den Bogen mal ganz weit spannen. Und da heißt es, ich möchte einen Text lesen aus 1. Korinther 15. Das ist ja der große Auferstehungstext. Und da heißt es, ja. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn alle gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Also das Wort alle ist hier das bestimmende Wort. Um das zusammenzufassen, was hier steht, Jesus triumphiert am Ende. Und am Ende führt er alles dem Vater zu. Alles zielt darauf, dass Gott alles heil machen wird. Den christlichsten Satz, den ich so mit kenne, der ist ganz kurz und einprägsam. Alles wird gut. Alles wird gut. Nun aber die Frage, wie geht das? Gibt es auch eine Grenze für dieses Heil? Gibt es eine Grenze? Gott will alle, aber bekommt er auch alle? Schließlich gibt es den Abfall von Gott. Es gibt die Sünde. Es gibt unter uns Menschen abgrundartige Bösartigkeit. Und es gibt die menschliche Entscheidung, das Gottfeindliche, das Böse zu tun. Wie verhält es sich damit? Gibt es eine Grenze? Wie weit reicht die Liebe Gottes? Dazu möchte ich ausgehen von einem Text, den wir eben miteinander gesprochen haben. Ein Satz aus dem Glaubensbekenntnis. Da heißt es, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Im Glaubensbekenntnis ist jeder Satz unheimlich wichtig und jeder Satz steht für ein ganzes Glaubensuniversum. Und was steckt eigentlich in diesem Satz? Dieser Satz spielt in der Ostkirche eine unheimlich große Rolle. So, wenn ich jetzt Ostkirche sage, damit meine ich nicht die Kirche in der DDR, sondern es gibt die zwei großen, es gibt einmal die Ostkirche damals, das ist die griechischsprachige Kirche, was dann also später die Orthodoxen geworden sind, damals mit Hauptstadt Alexandrien, Konstantinopel. Und dann gab es die lateinischsprachige Kirche, die Kirche des Westens, zu der wir gehören, mit Hauptstadt Rom. Und in der Ostkirche ist ein Gedanke ganz besonders wichtig, nämlich, ja, das steckt in diesem Satz drin, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus ist in das Totenreich gegangen, damit der Ruf, der Umkehrruf der Liebe Christi alle Menschen erreicht, auch die Toten. Ich lese mal aus der orthodoxen Osterliturgie. Zum Totenreich bist du, mein Erlöser, hinabgestiegen und hast seine Pforte als Allmächtiger zertrümmert und hast als Schöpfer die Verstorbenen mit auferweckt und du, Christus, hast den Stachel des Todes zerbrochen und Adam vom Fluch erlöst. Gottes Liebe reicht bis in den letzten Winkel der Hölle. Jesus ruft Menschen auch über die Grenze des Todes hinweg. Wir singen das übrigens in einem Osterlied. Genau diesen Sachverhalt. Erinnern Sie sich, er hat zerstört der Höllenpfort und all die Seinen herausgeführt. Und wir haben, das ist ja auch Teil unseres evangelischen Glaubens, wir haben es, wenn Sie um den Altar herumgehen, haben wir auf der Rückseite ein Bild, wie der auferstandene Christus in der Hölle Adam und Eva, die ja ein Sinnbild sind für die Menschheit, befreit und herausführt. Die Frage: Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, Jesus geht ins Totenreich? Ich meine, das klingt cool, aber es klingt auch ein bisschen gruselig, oder? Da gibt es einen interessanten Text im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Dort heißt es, vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden leiden musste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. So ist er auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Ich sage, aha, wohin? Und was hat er dort gemacht? Die Botschaft verkündigt? Welche Botschaft denn? Die Antwort gibt die Heilige Schrift ein paar Verse weiter. Wieder im 1. Petrusbrief. Denn auch den Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden, dass sie wie Menschen gerichtet werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben im Geist. Was ist ihnen da verkündigt worden? Habe ich recht gelesen? Das Evangelium? Was heißt denn Evangelium? Gute Nachricht. Frohe Botschaft. Den Menschen im Totenreich ist die frohe Botschaft verkündigt worden. Das heißt, der Ruf zur Umkehr geht bis in die letzten Winkel der Hölle. Und was wird ihnen verkündigt? Das Evangelium. Dieser Sachverhalt ist für evangelikale Ohren etwas schwierig. Weil dort wird gelehrt, was ja auch nicht ganz falsch ist, entweder ein Mensch entscheidet sich in diesem Leben für Christus oder er geht verloren. Wenn er stirbt, wenn der Mensch stirbt, dann sind alle Messen gesungen. Und wenn er ohne Christus stirbt und mit allen seinen Sünden in die Ewigkeit geht, bleibt er für immer von Gott getrennt. Das ist evangelikale Lehre. Die ist aber nicht ganz biblisch. Sie übersieht, dass das Christusheil viel größer ist. Es gibt keine Grenze für die Liebe Gottes und den Ruf zur Bekehrung. Nun ist eine Frage, eine wichtige Frage für Menschen, die mitdenken. Eine Frage, die erstmal ganz schlau ist, aber wenn man drüber nachdenkt, so schlau ist es nun wiederum auch nicht. Nämlich, was ist denn mit denen, die nach Christi Höllenfahrt gestorben sind? Die Antwort ist gar nicht so schwer. Im Totenreich gibt es ja keinen Zeitstrahl, sondern sterben heißt, dass man herausfällt aus der Weltzeit. Es gibt keinen davor und danach. Deswegen bedeutet das, Christus ist für alle Verstorbenen gekommen, um sie zu rufen. Was bedeutet das eigentlich, wenn das wahr ist? Wenn das wirklich stimmt, was bedeutet das für den Umgang mit Atheisten und mit Moslems, überhaupt für Angehörige anderer Religionen? Es bedeutet, Christus ist für dich gekommen, Gott liebt alle und er will sie alle. Ich habe vor 2 Jahren in Berlin in einer Moschee gepredigt. Ich war eingeladen zum größten muslimischen Fest, dem Opferfest, die christliche Sicht des Opferfestes darzustellen. Das geht also um die Opferung Isaaks durch Abraham. Und habe da gesprochen und danach haben wir dann noch zusammengesessen. Da war eine riesige Feier und es gab ganz viel zu essen. Es ist ja das größte muslimische Fest. Und ich saß mit am Tisch mit dem Imam. Und dann kamen wir so ins Gespräch, netter Typ. Und er fragte mich, ob ich denn glaube, dass auch Moslems in den Himmel kommen. Was für eine Frage. Und ich habe gesagt, ja, na klar, sie kommen in den Himmel durch Jesus Christus. Weil Jesus Christus auch für sie gekommen ist. Er war nicht ganz einverstanden mit meiner Antwort. Aber zumindest hat er die Einladung gehört. Christus lädt auch dich ein und du wirst seine Einladung vernehmen. Denn wir hören noch einmal den Text, den wir gebetet haben, aus dem Christushymnus. Das Psalmgebet am Anfang im Gottesdienst. Darum hat Gott Jesus erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist ein bisschen eine umständliche Formulierung für alle. Also im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Das sind wirklich alle, weil mehr geht nicht. Und dass alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das führt in einer so großen Fröhlichkeit und Weite. Gottes Tat, was er in Christus getan hat, gilt allen Menschen. Das heißt, die Universalität des Christusheils begegnet uns in der Heiligen Schrift. Und lasst uns als Christen in unserer Kultur nicht kleinkariert werden, dass wir nur verengt auf unser kleines Christentum, auf unsere Kirche, auf unsere Umwelt schauen, sondern was hier passiert ist in Jesus Christus, gilt der gesamten Menschheit. Noch eine spannende Frage, können Sie noch? Noch eine spannende Frage, und was ist mit der Hölle? Gibt es die? Und wenn es die gibt, ist da jemand drin? Ist die leer oder ist die voll? Was ist damit eigentlich? Nun, zunächst sei gesagt, die Hölle ist ein in der Bibel gut bezeugter Ort oder Zustand. So genau wissen wir das nicht. Die Hölle ist also kein Grill in der Unterwelt, den sadistische Menschen sich ausgedacht haben. Und die Hölle ist auch kein ewiges Konzentrationslager. Was ist sie dann? Sie ist ein Ort oder ein Zustand absoluter Gottvergessenheit und Verlassenheit. Für wem? Für die, die nicht bei Gott sein wollen. Die an ihrer Entfremdung von seiner Liebe festhalten. Menschen, die die Herrschaft Christi ablehnen oder die einfach die Liebe nicht ertragen und sie ablehnen und den Hass dienen. Menschen, die das Gute nicht ertragen und dem Bösen total verfallen sind. Es gibt Menschen, die sind so vom Bösen kontaminiert, dass sie die Herrlichkeit Gottes nicht aushalten. Hölle ist also kein Ort, wohin ein grausamer, rachsüchtiger Gott die Menschen schickt, sondern Hölle ist das, was Menschen sich bereiten, weil sie den Himmel nicht wollen. Der Himmel ist ein Ort der Liebe und der Freiwilligkeit. Ich kann mir vorstellen, dass einige aus unserer Runde sagen, vielleicht auch besonders neigen junge Menschen dazu, ja, wenn ich mich vielleicht später noch entscheiden kann, dann kann ich ja jetzt die Sau rauslassen und leben, wie es mir passt. Ich kann ja später gläubig werden, wenn ich vielleicht alt bin und nicht mehr so richtig Spaß am Leben habe. Also wie Menschen halt so reden. Ne? Ich möchte darauf antworten, wer so denkt, spielt ein leichtfertiges Spiel, ein Spiel mit der Gnade Gottes. Wir wissen nämlich nicht, ob die Entfremdung von Gott, ob der Hass und die Gemeinheit so sehr unser Leben kontaminiert haben, dass wir gar nicht mehr fähig sind, umzukehren. Ob wir so verhärtet sind in Gleichgültigkeit und Ablehnung, dass wir unfähig sind, auf den Gnadenruf Gottes positiv zu antworten. Ich möchte schließen. Auf Gottes Werben gibt es nur eine angemessene Antwort. Ich denke, Sie haben es gehört, Gott wirbt mit uns. Seine große Rückholaktion ist Jesus Christus. Darauf gibt es nur eine angemessene Antwort in dieser Welt. Nämlich, dass wir umkehren zur Liebe Gottes. Dass wir uns versöhnen lassen mit Gott. Und diese Versöhnung hat Auswirkungen für dieses Leben und für alle Zeit zu unserem Heil. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.